ein Selbstbewusstsein von China und Präsident Xi, das ich noch nie so wahrgenommen habe. Man löst sich etwas vom Westen. Aber es war eigentlich nicht die, ich glaube, für die Chinesen die Militärparade, sondern die Erinnerung an den Frieden. Und Xi Jinping hat das auch in seinen Reden immer wieder betont, wie wichtig das der Friede ist, dass man diesen Frieden bewahren will und etwas beitragen will zum Weltfrieden. Ich glaube, es gibt keinen Grund, um China jetzt zu reizen, weil sie verhalten sich ruhig, sie verhalten sich wie alle großen Mächte sich verhalten haben. Sie sind bereit, das zu verteidigen. Aber in der Geschichte war China eigentlich nie aggressiv. Ich glaube, was der Westen nicht begriffen hat, ist, dass die anderen Länder wirklich massiv aufgeholt haben, und zwar aus eigener Kraft. Europa ist für diese Länder längst nicht mehr das Zentrum der Welt, und ich glaube, wir nehmen das zu wenig ernst und spielen immer noch die etwas überhebliche väterliche Rolle, die es einfach nicht mehr leiden mag, die auch nicht mehr angebracht ist.
Das ist eigentlich Ihr persönliches Verhältnis zu Alice Weidel. Sie haben sie ja da in dieser Videobotschaft relativ vertraut gegrüßt.
Ja, wir kennen uns, wir haben aber nicht so viel Kontakt. Ich schätze sie außerordentlich, weil sie hat sehr viel Sachverstand. Ihr wirtschaftliches Know-how übersteigt wahrscheinlich das der gesamten Regierung. Trump ist eigentlich der Schweiz nicht schlecht gesinnt. Er kennt uns auch recht gut. Ich erinnere mich an diesen Besuch. Er war sehr gut gebrieft, er hat kluge Fragen gestellt. Er schätzt die Schweiz auch, würde ich sagen, unser System. Aber hat man hier offensichtlich Geschirr zerschlagen. Und jetzt geht es darum, ihm einen Deal zu bieten. Und die Schweiz hat ja sehr viel zu bieten. Ich staune etwas, mit welcher Naivität man versucht, ein Vertragswerk zu verkaufen, das auf den ersten, zweiten und dritten Blick wirklich mehr Nachteile hat als Vorteile. Also natürlich, der Bundesrat hat den Mut nicht, ist auch schwierig für ihn, in Brüssel Nein zu sagen ein zweites Mal. Also spielt er die Frage dem Volk zu. Nun müsst ihr da auch den Mut haben, das Ständemeer einzubauen. Ich weiß nicht, wenn ich an meine ehemaligen Kollegen denke, ob sie wirklich derart überzeugt sind von diesem Paket oder ob sie einfach nicht noch einmal ein Zwei am Rücken haben wollen.
Haben Sie eigentlich jemals Ursula von der Leyen getroffen? Was haben Sie für eine Meinung von ihr?
Selbstverliebt. Es geht um sie und nicht um das Geschäft.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial zu diesem neuen Format, zu diesem neuen Podcast-Format Raw and Uncut, wo wir mit den interessantesten Persönlichkeiten der Gegenwart ungefiltert, ungeschnitten sprechen. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir mit Ueli Maurer, dem ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten, einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung haben. Sehr geehrter Herr Maurer, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für uns.
Ich freue mich für die Einladung.
Ja, für all jene, die Herrn Maurer nicht kennen, Herr Maurer war von 1996 bis 2008 waren Sie Parteipräsident der größten Schweizer Partei, der SVP, ja, der Volkspartei, und von 2009 bis 2015 waren Sie Vorsteher des Departements für Verteidigung und Sport, also quasi Verteidigungsminister der Schweiz, und dann von 2016 bis 2022 waren Sie Finanzminister, also Vorsteher des Finanzdepartements in Bundesbern. Zweimal waren Sie Bundespräsident. Alles richtig, alles stimmt das so?
Stimmt so, ja.
Und jetzt war natürlich diese Einladung großes Thema in den Schweizer Medien. Sie waren als einziger Schweizer waren Sie in China bei dieser großen Gigaparade, die weltweit zu reden gab. Da war Putin, Modi, Xi, nordkoreanische Staatspräsident, und Sie waren da. Wie kamen Sie nach China? Wie kamen Sie zu dieser Einladung, Herr Maurer?
Ich weiß es eigentlich selbst nicht genau. Ich habe die Einladung über die chinesische Botschaft in Bern erhalten als persönliche Einladung, und die offizielle Schweiz war aber doch vertreten. Unser Schweizer Botschafter in Peking war auch am Anlass, und er war eigentlich derjenige, der die Schweiz offiziell vertreten hat. Ich war wirklich ein privater Gast offenbar der chinesischen Regierung. Weshalb, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nicht nachgefragt. Aber ich habe mich eigentlich darüber gefreut.
Hat es Sie persönlich erstaunt, dass da kein Bundesrat, keine Bundespräsidentin anwesend war? War das für Sie eine Überraschung?
Nein, eigentlich nicht, weil die Schweiz ringt ja ein bisschen im Moment um ihre Position gegenüber China. Auf der einen Seite gilt China als eine der am stärksten befreundeten Nationen, mit denen wir über Jahrzehnte gute Beziehungen gepflegt haben. Aber jetzt gerade ist natürlich die Schweiz etwas eingebunden in dieses China-Bashing, das in Europa stattfindet. Und in dieser Situation hat sich der Bundesrat ganz offensichtlich zurückgehalten. Also zwischen Europa und der ganzen Diskussion, die wir hier führen, und unserer Neutralität, da gab es offenbar Konflikte. Ich habe aber nicht nachgefragt. Ich habe bewusst auch den Bundesrat nicht gefragt, ob ich gehen dürfe oder ihn informiert. Das wäre für den Bundesrat noch schwierig gewesen, mir Ja oder Nein zu sagen. Und daher habe ich es sein lassen.
Können Sie mal sagen, wie läuft so ein Staatsbesuch ab? Wie kann man sich das vorstellen? Erzählen Sie mal, was ist Ihnen da widerfahren?
Ja, also man muss vorab festhalten, ich war wirklich in der zweiten Reihe. Ich gehörte nicht zu den Staatspräsidenten, zu den Amtierenden oder Premierminister. Ich war in dieser zweiten Reihe. Das Protokoll hat China sehr korrekt eingehalten. Ich wurde auch nicht speziell hervorgehoben bei diesen offiziellen Anlässen. Das Protokoll in China ist sehr straff und eng geführt. Jede Minute ist geplant für den offiziellen Teil. Der offizielle Teil ist dann auch sehr korrekt abgelaufen. Es gab die Gespräche dazwischen mit Vertretern von China und auch mit Ländern, die dort waren. Es waren insbesondere ja die zentralasiatischen Länder, die zur Schweizer Weltbank und Währungsfondsgruppe gehören. Die habe ich alle schon bereist. Ich kenne sehr viele dieser Leute. Und das war zum Teil ein Wiedersehen. Und ich glaube, es war gut, war ich für die Schweiz präsent. Man hat dann doch wahrgenommen, dass die Schweiz eben, würde ich jetzt behaupten, nach wie vor neutral ist. Sie ist vertreten als eines der wenigen europäischen Länder.
Was war für Sie das Interessanteste, Faszinierendste, was Sie beobachtet haben, aufgeschnappt haben, erfahren haben?
Ja, auf der einen Seite hat dieses militärische Defilé wirklich beeindruckt. Die Chinesen haben Waffen gezeigt, die man noch nie gesehen hat. Und es ist festzustellen, was man immer über China sagen kann. Sie scheinen nun auch in der Rüstungsindustrie eine Weltspitzenposition erreicht zu haben mit neuen Geräten. Das hat vor allem auch militärische Beobachter, die Militärattachés, die in Peking sind, erstaunt, was hier alles gezeigt wurde. Das war sehr, sehr eindrücklich. Und dann würde ich aber auch sagen, ein Selbstbewusstsein von China und Präsident Xi, das ich noch nie so wahrgenommen habe. Man löst sich etwas vom Westen oder sagt mindestens gegenüber dem Westen, wir sind Staat und Manns genug für unseren eigenen Staat. Mhm. Und dieses Selbstbewusstsein auf lockere Art eigentlich, das zeichnet schon auch den Weg aus, den China in den letzten Jahren gegangen ist.
Wissen Sie, warum man derart dick aufgetragen hat, mit so einer imponierenden Militärparade da aufgewartet hat? Was ist da der Grund dafür? Warum war das China derart wichtig?
Ja, ich glaube, man muss es in der Geschichte sehen. Das ist ja der 2. September, das ist das Datum der damaligen Kapitulationsurkunde von Japan. Und man muss in der Geschichte sehen, China war durch Japan natürlich sehr stark unter Druck geraten, Millionen von Toten. Man spricht von bis zu 30 Millionen Toten. Und der Aggressor war Japan. Und China wurde damals befreit dank den Russen, die Japaner im Norden von China zurückgedrängt haben. Und dann auch natürlich durch die Atombomben der Amerikaner. Und diese 30 Millionen Tote. Und dieser Gedenktag der Beendigung des Krieges wird alle 10 Jahre mit einer Militärparade gefeiert. Das war also sozusagen nichts Neues. Jetzt ist man etwas aufmerksamer geworden, weil natürlich China als Weltmacht immer präsenter wird, hat man das so wahrgenommen. Aber für China ist dieser 2. September, Gedenken an das Ende des Krieges, noch wichtiger, hat man mir gesagt, und das hat man auch ein bisschen gespürt, noch wichtiger als der Nationalfeiertag, der 1. Oktober, an dem Mao eigentlich den neuen Staat China ausgerufen hat auf dem gleichen Platz. Und das sind die beiden wichtigen Daten für China. Und man ist auch stolz darauf, was man erreicht hat. Man spürt das. Aber es war eigentlich nicht die, ich glaube, für die Chinesen die Militärparade, sondern die Erinnerung an den Frieden. Und Xi Jinping hat das auch in seinen Reden immer wieder betont, wie wichtig das der Friede ist und dass man diesen Frieden bewahren will und etwas beitragen will zum Weltfrieden. Es war nicht die Spur irgendeiner Aggression in seiner Reden, sondern es war eigentlich ein Ausgleich. Und das war schon auch noch beeindruckend, wie der chinesische Staatspräsident hier eher dämpfend gewirkt hat, wenn ich an die Kriegstreiberei in Europa denke, an diese Aussagen, die es fallen, dann war es eigentlich wohltuend. Man will den Frieden bewahren und aber auch die Aussage, wir wären bereit, wenn wir angegriffen würden, dann fährt man auf eine Wand zu, seht doch, was wir haben.
Mhm. Was ist Ihre persönliche Beziehung zu Xi Jinping? Haben Sie überhaupt eine Beziehung zu ihm? Wie verstehen Sie diesen Mann auch?
Ja, ich bin ihm einmal länger begegnet am Staatsbesuch, als die Schweiz einen offiziellen Staatsbesuch hatte. Ich erinnere mich an ein sehr angenehmes Gespräch, an einen Mann, der eigentlich interessiert ist, der auch kulturell irgendwo eine gute Basis hat. Wir konnten auch über Musik und Literatur sprechen, über Religionen und vielseitig interessiert. Ich glaube, es ist eine Persönlichkeit, die nicht nur die Macht im Blick hat, selbstverständlich auch, aber er behauptet sich ja immer auch gegen alle internen Quälereien, die offenbar stattfinden. Mhm. Und mir scheint schon, dass er das Vertrauen der Bevölkerung hat und das ist ja für einen Staatsführer sehr wichtig. Und seine Auftritte waren sehr, würde ich sagen, staatsmännisch, bescheiden auch, ruhig. Mhm. Und das war eigentlich wohltuend.
Mhm. Jetzt haben wir diesen Mann, der da mit einer unglaublichen Gigaparade auffährt. Wir haben die One Belt, One Road Initiative, die ja auch im Westen nicht nur wohlwollend beschrieben wird, die eher Sorge bereitet, die eher Angst macht. Wie würden Sie die Außenpolitik von China beschreiben? Ist das etwas, wovor man sich fürchten muss? Vielleicht berechtigt, unberechtigt? Ist das eine Gefahr für uns, vielleicht sogar eine unmittelbare Bedrohung sogar? Wie würden Sie das einschätzen?
Ich glaube, in China findet zurzeit das statt, was wir schon mehrmals erlebt haben. Eine neue wirtschaftliche Weltmacht, und das ist China auf dem besten Weg und unmittelbar davor, stärkt gleichzeitig die Verteidigungsfähigkeit, um notfalls diesen Wohlstand auch verteidigen zu können. Wir haben das damals in der großen Zeit der Briten erlebt, wir haben das mit Amerika erlebt und jetzt ist eigentlich China eine der neuen führenden Weltmachten, zeigt das auch, demonstriert das und rüstet auch auf. Das haben wir immer wieder erlebt in der Weltgeschichte und das ist die Realität. China ist ein starker Staat, hat auch Macht in verschiedenen Bereichen, wenn wir nur an die seltenen Erden denken. China hat 90% der verarbeiteten seltenen Erden. Also wenn China hier den Hebel dreht, dann steht sehr viel auf der Welt still. Und man ist sich dieser Macht natürlich schon bewusst, aber es waren andere Nationen auch. Und für eine kleine Nation wie die Schweiz, wenn man jetzt das zurückbricht, müsste man sagen, es ist besser, China zum Freund zu haben als zum Feind. Und die guten Beziehungen, die die Schweiz mit China immer gepflegt hat, müssten wir eigentlich fortführen, weil China hat sehr viel Respekt immer gezeigt vor der Schweiz, hat uns immer auch unterstützt auf dem internationalen Parkett. Und auch wenn ich mit Geschäftsleuten spreche, wenn man China einmal hat, dann sind sie zuverlässige Partner, man kann sie auf sie verlassen. Und ich glaube, man müsste diese Rolle, die China jetzt spielen will, immer mit aller Kritik, die auch angebracht ist, mit aller Aufmerksamkeit.
Vorsicht vielleicht.
Vorsicht, ja, wenn man die Entwicklung beobachten muss, glaube ich, muss man mit China gute Beziehungen haben, weil es ist eine Weltmacht und jetzt werden sie auch etwas nicht in eine Ecke gedrängt, aber sie werden in Zweifel gezogen. Und das ist immer auch gefährlich, weil ich vergleiche das immer früher. Vielleicht ist der Vergleich nicht angebracht, aber mit unserem Hofhund, wenn sie mit dem anständig umgingen, dann war er auch anständig, aber wenn man ihn gereizt hat, dann war er dann aggressiv. Und das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, um China jetzt zu reizen, weil sie verhalten sich ruhig, sie verhalten sich wie alle großen Mächte sich verhalten haben. Sie sind bereit, das zu verteidigen. Aber in der Geschichte war China eigentlich nie aggressiv, im Gegensatz eben zu anderen Nationen, die wir auch schon auf dieser Weltbühne erlebt haben.
Es waren an diesem Treffen waren unglaublich interessante, aber auch umstrittene, sagen wir mal freundlich formuliert, umstrittene Personen. Was war die interessanteste Begegnung, das interessanteste Gespräch für Sie jetzt?
Ja, das war eigentlich in der Nacht noch auf dem Flughafen mit den Leuten, die mich dort begleitet haben. Da war die Spannung weg des Anlasses und da wurden schon auch persönliche Ansichten noch geäußert. Ich hatte auch eine Dolmetscherin, mit der ich mich unterhalten konnte, eine junge Frau, die eigentlich die neue Generation verkörpert. Und da ist der Stolz schon spürbar auf das China, auf die erreichten Leistungen. Und man ist auch bereit, dieses nicht neue, aber dieses gestärkte Selbstbewusstsein jetzt zum Spielen zu bringen. Man ist nicht mehr der Kleine, aber man ist nach wie vor, würde ich sagen, der Anständige, der Zurückhaltende. Die chinesische Kultur kommt auch dort zum Ausdruck, wo man sehr selbstbewusst dann auftritt. Mhm. Und das ist eigentlich so, dass das, was mir geblieben ist.
Mhm. Was ist vielleicht das größte Missverständnis, das bei uns über China herumgeistert?
Ja, ich denke, viele Leute, man hat mich gefragt, ist das nicht gefährlich, nach China zu gehen? Muss ich sagen, China ist für mich sicherer als die Schweiz inzwischen. Also in einer großen chinesischen Stadt fühle ich mich sicherer als in Zürich in gewissen Gebieten. Oder Sie können ja jetzt auch Lausanne oder so nehmen. Das ist das eine, das Missverständnis. Zweitens hat man immer noch das Gefühl, dass China etwas rückständig ist. Mhm. Da muss man einfach sehen, China ist im Bereich der Technologien absolute, auf Weltbühne gehört, auf das Podest, in vielen Bereichen vielleicht bereits an die Spitze. Mhm. Und die jungen Leute, sie haben eine sehr gute Ausbildung, sie sind hungrig, sie wollen etwas werden. Wenn ich nur jetzt in meiner Zeit der letzten 10 Jahre zurückblicke, Finanzen, neue Technologien im Finanzbereich oder jetzt auch künstliche Intelligenz, da werden Riesenschritte gemacht. Mhm. Und wenn ich vergleiche mit den USA, dann ist China auf der gleichen Ebene wie das Silicon Valley, vielleicht sogar etwas voraus in gewissen Bereichen. Und das ist uns nicht so ganz bewusst. Mhm. Man muss aber auch sehen, man kann China nicht mehr allein beurteilen, weil ich denke an das Shanghai-Forum, das auch getagt hat, zusammen mit Indien und mit Russland. Oder wenn ich die BRIC-Staaten nehme, dann sprechen wir von der Hälfte oder von 2/3 oder noch mehr der Weltbevölkerung, die zu China oder hinter China stehen. Und das ist nicht nur China, sondern haben sich die Mächte verschoben und wir sind wahrscheinlich wieder in einem Zweiblockland mit dem besten USA, Europa gegen China und Asien, gegenüber Russland, Indien, Indonesien, alle diese Länder. Und das sind die Länder, Volkswirtschaften, die wachsen. Und eben, wenn Sie die BRIC-Staaten nehmen, dann sind das heute gegen 2/3 der Weltbevölkerung, die zu China halten. Und dass je mehr der Druck wächst, jetzt auch offen zeigen. Und das ist vielleicht das Gefährliche. Und nicht China darf man nicht allein beurteilen, sondern die Gewichte verschieben sich. Die Weltordnung wird in den nächsten Jahren etwas neu geschrieben. Und ich glaube, der Westen tut gut daran, zu versuchen, hier eine Balance zu finden mit diesen neuen Mächten. Und sich nicht auf eine Auseinandersetzung einzulassen. Mhm. Weil die Gefahr, dass man den Kürzeren zieht, mittel- und längerfristig, ist einfach nicht von der Hand zu weisen.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren eher ein bisschen in der zweiten Reihe. Konnten Sie mit Regierungsvertretern, mit Staatschefs dieser BRICS-Staaten, dieser ja, uns eigentlich fremden Welt, konnten Sie da Kontakt knüpfen, sprechen? Was sind da die Themen? Was beschäftigt diese Menschen?
Es, In diesem offiziellen Teil ist ja nicht so viel möglich. Wir waren aber zum Teil in den gleichen Hotels eingeteilt. Ich habe vor allem mit den Leuten gesprochen, die ich schon von früher kannte. Das sind die zentralasiatischen Länder, das sind Leute aus China, auch dort vielleicht eher die zweite Reihe, also nicht mit Xi oder mit Putin oder so. Und ja, die Fragen, die etwa gestellt werden, sind, ist die Schweiz eigentlich noch neutral? Da macht man sich Sorgen, weil man will eigentlich eine neutrale Schweiz, man hofft auf eine neutrale Schweiz und was wir im Moment abliefern, verunsichert sehr, sehr stark. Also das Image der Schweiz könnte schon noch beschädigt werden, wenn wir nicht diese wirkliche Neutralität, die die Schweiz ausgezeichnet hat, wieder auf die Bühne bringen. Das ist die Sorge, die die Länder gegenüber der Schweiz geäußert haben. Und dann auch die Frage natürlich, was läuft in Europa ab? Will Herr Merz wirklich einen neuen Krieg zum dritten Mal die Deutschen? Also diese Frage wird schon gestellt. Und wahrscheinlich ist unmittelbar für den Weltfrieden oder für eine kriegerische Auseinandersetzung Deutschland als Treiber, wenn ich das jetzt etwas pointiert sage, die größere Gefahr als China, die viel größere Gefahr. Und das macht schon auch Sorgen in diesen Ländern.
Mhm. Was antworten Sie da, wenn Sie diese Frage gestellt bekommen?
Ja, ich versuche da immer etwas zu dämpfen, weil was tatsächlich abläuft und was in den Medien herüberkommt, das ist ja in der Regel ein Delta dazwischen, weil man versucht, das zuzuspitzen. Mhm. Aber das Europa in diesem, böse gesagt, in diesem Kriegswahn im Moment das noch auf die Spitze treiben könnte, das ist schon nicht von der Hand zu weisen. Und da ist eher die Sorge auf der anderen Seite und nicht der Wille zurückzuschlagen, wenn etwas passieren würde. Und das ist man eher der Meinung, sondern man will hier dämpfen mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, weil jeder Krieg ist auch eine wirtschaftlich eine Verschlechterung der Situation, die jetzt in vielen Staaten etwas am Aufwachsen ist.
Wie haben Sie eigentlich Putin erlebt? Wie haben Sie ihn wahrgenommen?
Jetzt an diesem Anlass, er war sehr locker drauf, habe ich das Gefühl. Auch nicht irgendwo gesundheitlich angeschlagen oder halb tot, wie man das ja gerne schildert. Wir saßen doch immerhin 2 Stunden bei über 30 Grad an der Sonne und ich habe Putin etwas beobachtet. Er hat weniger geschwitzt als ich, also er scheint fit zu sein. Und er, wie ich ihn immer schon gesehen habe, er ist als Person ja eher zurückhaltend, würde nicht gerade sagen scheu, aber er spielt sich nicht in den Vordergrund, ist aber sehr freundlich ausgeglichen. Spricht mit allen, die ihn ansprechen. Er schien mir locker drauf zu sein.
Es ist eigentlich, hat jetzt so ein bisschen dieses West gegen Ost gesehen. Die haben ja das jetzt erläutert, oder? Man sorgt sich da, was da im Westen los ist. Was ist da eigentlich aus dieser Sicht China, Russland, Indien, Nordkorea vielleicht auch? Was ist da eigentlich der große Vorwurf gegenüber dem Westen an uns? Was machen wir aus der Sicht der anderen genau falsch?
Ja, wahrscheinlich gibt es nicht eine ganz eindeutige Front. Also gerade wenn ich Indien sehe, Indien versucht ja mit Ost und West die Kurve zu finden. Auch China hat sich nicht so nur hinter Russland gestellt, sondern man versucht ja auch, sich noch auszugleichen. Auch andere Länder, Vietnam oder diese Länder, die auch vertreten waren. Also man ist immer noch auf der Suche nach einem Gleichgewicht. Aber die Provokation, wenn man dem so sagen kann, des Westens jetzt in Bezug auf Russland und Ukraine, ist eigentlich der Vorwurf des Machtanspruch des Westens mit der NATO, weil der Eindruck in diesen Ländern, glaube ich, doch einhellig besteht, dass der Westen sich nicht an die seinerzeitigen Versprechen hält und den Einflussbereich ausbauen will zulasten von Russland. Und Russland wird immer natürlich dann gleichgesetzt mit dem Osten und mit einer anderen Kultur. Mhm. Und wenn man das wieder zuspitzt, könnte man sagen, man versteht das ein bisschen als Angriff auf ihre Art des Lebens, auf ihre Kultur, auf ihren Bereich. Und da wehrt man sich natürlich dagegen. Mhm. Und die Rhetorik, die in den letzten Monaten aufgekommen ist, hat ja das eher noch verschärft.
Mhm. Ist diese Kritik aus Ihrer Sicht berechtigt? Hat da China und Co., Sie sind ein geeinter Block natürlich, aber haben die einen gewissen Punkt, wo würden Sie sagen, wo müssen wir im Westen selbstkritisch sein, wo sind da die zentralen Fehler, wo ist man vielleicht oder wann ist man auch falsch abgebogen aus Ihrer Sicht?
Das ist für mich noch schwierig zu beurteilen, aber ich denke, in einer Situation, in der das Konfliktpotenzial steigt, müsste man eigentlich versuchen, miteinander zu reden, als statt übereinander zu reden. Mhm. Und dieses Gespräch hat man schon weitgehend verpasst. Und ich denke, nur wenn ich jetzt an Donbass denke oder an die Krim, am Tag nach der Machtübernahme in der Ukraine hat man die russische Sprache verboten, eine Sprache, die mehr als die Hälfte der Leute spricht in diesen Gebieten. Das provoziert natürlich schon. Das würden wir auch nicht verstehen. Mhm. Und dass das dann nicht ausgeräumt wird, sondern weiter gestoßen wird, noch unterstützt wird, das führt zu immer mehr Frustpotenzial. Also ist auch die Gefahr, dass hier aus einem relativ kleinen Anlass, den man hätte ausheben können oder versuchen, nicht so hoch zu fahren, wird immer mehr. Also man gibt da immer mehr herein. Mhm. Und dahinter steckt natürlich auch eine 100, 200, 300-jährige Geschichte, die nicht so einfach auszuräumen ist. Und eigentlich müsste man endlich zu einem Waffenstopp, zu einem Waffenstillstand kommen und dann versuchen, hier auszugleichen. Ich kann nicht beurteilen, wie weit man dazu bereit wäre, aber jetzt hat man natürlich in diesem Bereich Russland wirklich gereizt. Sie sind auf dem Vormarsch, da wird es schwierig sein, dass sie irgendwo aufgeben. Aber es ist nicht nur Russland-Ukraine, das interessiert, sondern auch die Situation in Israel und mit den Hamas. Und auch das bereitet Sorge. Man ist weniger nahe dran, als wir das bei uns sind. Man kennt die Situation weniger. Wahrscheinlich ist auch die Medienberichterstattung nicht immer ganz ausgeglichen. Und dann entwickeln sich auch so Mainstreams, die dann fast nicht mehr wegzukriegen sind.
Was würden Sie sagen, was ist eigentlich das größte Problem des Westens derzeit?
Ja, um wieder ein Wort zu bringen, vielleicht eine gewisse Überheblichkeit, fast schon etwas arrogant. Und ich glaube, was der Westen nicht begriffen hat, ist, dass die anderen Länder wirklich massiv aufgeholt haben, und zwar aus eigener Kraft. Europa ist für diese Länder längst nicht mehr das Zentrum der Welt. Europa hat die Welt während 200 Jahren zusammen mit Amerika geformt, mit einer Kultur, mit einer Wirtschaftsart, mit dem Umgang. Und da hat sich etwas herangebildet. Und ich glaube, wir nehmen das zu wenig ernst und spielen immer noch die etwas überhebliche, väterliche Rolle, die es einfach nicht mehr leiden mag, die auch nicht mehr angebracht ist. Natürlich sind es andere Kulturen, es sind andere Religionen, es sind andere Art des Umgangs, aber wir müssen insbesondere China, aber auch diesen Osten, müssen wir einfach so nehmen, wie er ist. Und das heißt auch, wir haben anderen Kulturen entsprechend Respekt entgegenzubringen. Das heißt lang nicht, dass wir alles akzeptieren sollen und akzeptieren müssen. Wir dürfen unsere Kultur auch pflegen, aber wir müssen das ernster nehmen. Und es ist nicht alles schlecht, was im Westen ist. Also ich sage das immer, vor 8000 Jahren hatte China bereits eine Medizin, die chinesische Medizin, als bei uns die Leute noch in den Höhlen wohnten. Und diese Kultur, die wurde dann durch Kommunismus, durch den Bürgerkrieg etwas zurückgedrängt. Aber es ist natürlich immer noch vorhanden. Das sieht man auch, wenn man mit Leuten spricht, wenn man durch die Städte geht. Das ist noch vorhanden. Das ist eine Tradition, eine Geschichte, eine Kultur, die über Jahrhunderte geprägt wurde. Und die wollen nicht unsere Kultur aufgebremst. Und dieser Respekt, dieser gegenseitige Respekt vielleicht auch, oder mindestens der Respekt vom Westen gegenüber diesen Kulturen, den erbringen wir wahrscheinlich zu wenig.
Gegen diese Arroganz ist ja vor nicht allzu langer Zeit J.D. Vance unglaublich in die Parade gefahren. Das war ja eine seiner Kernbotschaften, als er an der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten ist, hat er gesagt, also was ihr da macht, das hat im Fernsten etwas mit Meinungsfreiheit zu tun, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Diese Brandmauern, die gehören sofort abgerissen. Das war so im übertragenen Sinn, was er gesagt hat. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja, da hat er recht, da trifft er einen wunden Punkt, oder würden Sie sagen, das war zu überspitzt formuliert?
So, was ich gelesen habe, glaube ich, hat er einen wunden Punkt getroffen. Und er hat es vielleicht auch eher zugespitzt formuliert, aber nicht wirklich dagegen. Vielleicht hätte es noch einen Blick in den Spiegel, wäre nötig gewesen, weil es ist nicht nur Europa, nicht nur die europäische Kultur, die so auffällt. Auch die Amerikaner haben natürlich eine Art und Weise, andere zu überfahren und ihnen das aufzudrängen. Aber in Bezug auf Europa hat er nicht so Unrecht. Und wenn er jetzt noch in den Spiegel schaut, dann wäre eigentlich noch ein weiterer Schritt getan.
Aber es gibt ja mehrere Politiker, beziehungsweise auch Unternehmer, Elon Musk, es gibt ja US-Außenminister Rubio, der sich da immer wieder in Europa, namentlich auch in Deutschland einmisst, dass da irgendetwas, ein Unbehagen quasi ist da spürbar, wenn die sich da zu Worte melden. Sie reden von einer Art Tyrannei, wo da zum Beispiel in Deutschland auch vorkommt. Müssen Sie auch sagen, da ist etwas falsch, da läuft etwas grundsätzlich schief, namentlich auch in Deutschland, generell in Europa. Hat man da den Pfad der Demokratie auf eine gewisse Art und Weise verlassen, oder ist es noch im Rahmen?
Ja, für mich hat man eigentlich diesen Weg verlassen. Wenn ich jetzt gerade, wenn wir bei Deutschland bleiben, dass man 30% der Leute ausschließen will, Leute, die früher anders gewählt haben, sie wählen ja jetzt die AfD nicht, weil die plötzlich neu ist, sondern sie wählen sie, weil sie mit der alten Partei nicht zufrieden waren, haben sie gewechselt. Und diese Arroganz auch innerhalb von Deutschland, aber auch in anderen Ländern, das ist schlecht, das ist für die Demokratie schlecht und für das Vertrauen der Leute in die Regierung. Das ist wahrscheinlich die Gefahr. Und hier eine gewisse Überheblichkeit der Regierenden gegenüber dem Volk, das ist gefährlich für Europa. Und das Feld wird jetzt langsam diskutiert. Mir ist das aber schon vor 10 Jahren aufgefallen, wenn man irgendwo war, gerade bei G20-Meetings, war das immer die Frage dieser Asiaten, Südamerika und so weiter, was ist los in Europa? Was wird hier eigentlich gespielt? Das ist von außen schon länger aufgefallen und diese Sorge hatte man. Vance hat sie dann zum Ausdruck gebracht. Aber es geht ja weiter in diese Richtung. Also es ist unglaublich. Ich sage das aber auch bei uns. Es gibt so viele Leute, die sich kaum mehr offen getrauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie sofort aussortiert werden, in eine Ecke gestellt werden. Und dann getraut man sich nicht mehr. Wir haben das, Corona war hier vielleicht so noch einmal ein Hype, der das gemacht hat. Jetzt kommt langsam die Diskussion über diese ganze Klimaaktion. Alles gut und recht, wir wollen ein besseres Klima, wir müssen etwas tun dagegen. Aber wer eine kritische Frage stellt, ist nicht ein Klimaleugner, ein Rechtsextremist oder ein Nazi oder ich weiß nicht was. Und das ist gefährlich in unserer Gesellschaft, dieses Moralisieren, Leute ausscheiden aus der Gesellschaft. Da hoffe ich, dass wir die Kurve noch einmal kriegen.
Vor 10 Jahren, wenn das asiatische Länder an einem G20-Gipfel moniert hat, was war da die Antwort der angesprochenen Länder? Was haben da Vertreter von Deutschland, was hat da eine Angela Merkel beispielsweise geantwortet?
Die habe ich dann nicht mehr gesehen in diesen Bereichen. Aber diese Arroganz kam doch auch ein bisschen zum Vorschein. Es sind kleine Dinge, es sind das Überziehen der Redezeit, der eigenen Redezeit. Und wenn ein anderer an die Grenze kommt, dann sendet man sofort Signale aus mit Kopfschütteln, man verwirft die Hände. Und das sind so die nonverbalen Ausdrücke und die waren schon immer spürbar. Und ich konnte ja sehr viel das auch beobachten und ich glaube, das fährt den Leuten eben schon ein. Und weil wir als kleine Schweiz dann so irgendwo in der Mitte waren, haben wir vielleicht mehr direkte Antworten oder Reaktionen erhalten von den Betroffenen als die großen Staaten selber. Aber es ist eine ungute Entwicklung und sie zeigt sich eben vielleicht eher in solchen Gesten. Bei den öffentlichen Kontakten, da ist ja man eher Herz und Seele, da kommt das weniger auf. Aber ja, wenn Sie zum dritten Mal die Redezeit überziehen und beim Nachbarn, der an die Grenze kommt, noch nicht überzogen hat, dann plötzlich wie wild gestikulieren, das ist dann eben das, was nicht gut ankommt. Und das sind gefährliche Signale.
Was unglaublich nicht gut ankam, war ja Ihre Intervention an einem AfD-Event, wo Sie sich quasi zugeschaltet haben, da Alice Weidel gegrüßt haben und Ihre Rede dann, eine Grußbotschaft haben Sie, glaube ich, gesandt. Da war der Teufel los in den Schweizer Medien. Darf ich fragen, warum haben Sie das gemacht? Warum liegt Ihnen Deutschland derart am Herzen damit, dass Sie sich da überhaupt einbringen?
Also was mir eigentlich Sorge macht, ist eben das, die Missachtung von Minderheiten, das Ausschalten von Minderheiten. Ich habe das ja auch als SVP-Präsident immer wieder erlebt. Wir waren die Partei, die direkt mit dem Teufel verbündet war. Auch ich wurde immer wieder ausgegrenzt. Ich kenne eigentlich das Gefühl aus der Zeit als Parteipräsident. Und ich habe immer noch viel Kontakt mit einfach ganz normalen Leuten. Und da ist schon Vertrauen verloren gegangen in den Staat, in die Führung, wenn man die Leute nicht ernst nimmt. Es muss einfach jeder das Recht haben, etwas zu sagen. Jetzt da in diesem Wahlkampf AfD würde ich vielleicht eher nicht mehr machen, weil es hat zu viel Staub aufgewirbelt und eigentlich nichts genützt. Aber es ist natürlich so, Leute werden einfach kaltgestellt, indem man moralisiert. Und es will ja niemand zu den moralisch Schlechten gehören. Und dann sagen viele Leute nichts mehr, weil sie den Mut nicht haben. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, dass ich zu den nicht konformen moralischen gehören. Ich schätze das eigentlich, wenn man mich kritisiert. Ist manchmal auch ein Gütesiegel, dass man etwas Richtiges gemacht hat, wenn man kritisiert wird.
Was würden Sie vielleicht diesen Menschen als Ratschlag mitgeben, um eben genau das auszuhalten? Wie dreht man, also wie haben Sie das gemacht? Was war da Ihr Rezept, um da nicht völlig den Kopf in den Sand zu stecken?
Ja, es braucht schon Mut und Rückgrat. Ich habe es immer verglichen mit dem Fußball. Ich habe immer gesagt, wenn ihr angegriffen werdet, dann habt ihr den Ball. Das ist wie im Fußball. Und wenn ihr nicht angegriffen werdet, dann spielen die anderen. Also müsst ihr versuchen, den Ball zu holen, dann werdet ihr angegriffen. Erst dann ist es gut. Das muss man dann auch aushalten. Aber ich glaube schon, Leute, wir müssen den Leuten wieder Mut und Vertrauen geben, dass man sie ernst nimmt. Mhm. Schlicht und einfach das. Man muss noch lange nicht zustimmen. Man kann eine andere Meinung haben. Oft muss man auch eine andere Meinung haben. Aber die Leute ernst nehmen, sie anhören, in die Diskussion zu steigen, das ist einfach das A und O. Und das wird immer weniger gemacht, weil sofort die Moralkeule fällt. Du bist ein Rechtsextremist, du bist ein Nazi, du bist ein Hinterwäldler. Und das ist schlecht. Da spielen natürlich auch die Medien zum Teil keine gute Rolle.
Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel Deutschland bleiben, glauben Sie, Friedrich Merz ist der Mann, der nicht nur für 3/4 der Bevölkerung ein guter Kanzler oder ein Kanzler sein kann, sondern eben auch für alle, auch für AfD-Wähler? Glauben Sie, dieser Mann hat die Kraft, um vielleicht sogar über seinen Schatten zu springen und auch für AfD-Wähler eine Repräsentationsfigur zu sein?
Ich habe das am Anfang gehofft und auch geglaubt, dass er das kann. Jetzt in der Zwischenzeit, ich schaue zwar wirklich kaum einmal fern, lese, was er sagt, sehe die neuesten Umfragewerte. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat die Chance schon verpasst. Mhm. Das ist fast nicht mehr zu korrigieren. Er müsste so große Kehrtwendungen machen, dass er dann persönlich auch unglaubwürdig wird. Und damit ganz einfach gesagt und vielleicht etwas böse, ist wahrscheinlich seine Zeit schon angezählt.
Mhm. Was würden Sie wenn Sie jetzt von außen auf dieses Deutschland schauen. Diese AfD wird jetzt da, Sie haben das gesagt, dass Sie das nicht gut finden, dass da ein großer Teil der Wähler quasi ausgegrenzt wird, aber die wird jetzt als rechtsextremistischer Verdachtsfall quasi abgestempelt von einer Behörde, von einem Verfassungsschutz. Wie würden Sie das als, ich meine, Sie hatten ja das auch erlebt, haben das quasi auch jetzt gerade erzählt, wie würden Sie das argumentativ bewältigen? Was würden Sie da tun in einer Situation, in der jetzt eine Frau Weidel, ein Thilo Chrupalla sind? Was wäre da quasi jetzt angezeigt aus Ihrer Sicht?
Also wenn man es aus Sicht der AfD anschaut, dann musste man wahrscheinlich noch etwas mutiger die wirklich ganz schrägen Elemente ausschließen. Wir mussten das manchmal auch machen. Aha. Da habe ich das Gefühl, manchmal da ist man vielleicht noch etwas zu zurückhaltend. Aber ich glaube, das müsste man noch konsequenter tun. Und wenn ich auf der anderen Seite wäre, CDU, dann würde ich versuchen, diese AfD einzubinden, bevor sie an die Macht kommt. Weil wenn sie wirklich an die Macht kommt, sie hat relativ wenig Erfahrung in diesem Bereich, besteht keine Garantie, dass es wirklich funktioniert. Mhm. Also man müsste die wichtigsten Leute einbinden und mit ihnen zusammen eine kräftige bürgerliche Regierung bilden. Jetzt läuft das weiter und die AfD an der Macht wird die Probleme auch nicht lösen können, einfach weil ihr von den Leuten her die Substanz fehlt und die Erfahrung, das dann zu machen. Und ich hätte jetzt diese Partei versucht einzubinden und mit dir zusammen etwas zu machen. Aber es ist absehbar, Deutschland kommt nicht zur Ruhe, auch bei den nächsten Wahlen nicht. Mhm. Die AfD wird stärker werden, die anderen noch weniger. Und regierbarer wird es nicht unbedingt. Die AfD hat gute Leute. Einige, die ich kenne, sind, denke ich, wirklich gut. Aber ob die Partei als Ganzes die Substanz hat, eine Regierung zu führen, ohne vorher eingebunden zu sein, da habe ich doch auch noch gewisse Zweifel.
Ja, das können Sie ja eigentlich relativ gut schildern, weil ich meine, zur Regierung gehört ja natürlich die ganze Verwaltung, die dann auch ändern würde, ja. Wenn die Brandmauer konsequent durchgezogen werden würde und diese Partei, die ausgegrenzt wird, über 50% kommt. Das heißt dann, die müsste dann auch die ganze Verwaltung selbst stellen, weil die Verwaltungsmitarbeiter, die sind ja dann hinter der Brandmauer, die wollen nicht mit denen in der Verwaltung zusammenarbeiten. Ja. Und das wäre wahrscheinlich unrealistisch, oder wie sehen Sie das?
Ja, da glaube ich dann eben, dass die Substanz wirklich fehlt. Dass die AfD das in allen Bereichen könnte. Und nach diesem Schlagabtausch, der immer noch stattfindet, hier dann einfach eine Regierung zu haben, die alles kann, auch in der Verwaltung, die Stellen besetzen, das ist fast unmöglich für die AfD, denke ich. Aber es ist nicht ihr Fehler, sondern der Fehler ist eigentlich bei der CDU, die sehr früh diese Brandmauer aufgebaut hat. Mhm. Deutschland wäre es wesentlich wohler, wenn eine CDU zusammen mit der AfD jetzt regieren würde, dann könnte die CDU, die auch noch immer Substanz hat, trotz aller Kritik, könnte diese Leute integrieren und zusammen wäre man dann stark. Aber diese Chance hat man wahrscheinlich schon etwas verpasst. Und ich hätte dann fast Erbarmen mit Weidel und Chrupalla, wenn sie da plötzlich an die Macht kommen und das Ganze stemmen müssen. Das wäre dann auch nicht zu unterschätzen.
Ist eigentlich Ihr persönliches Verhältnis zu Alice Weidel? Sie haben sie ja da in dieser Videobotschaft relativ vertraut gegrüßt. Was ist Ihr Verhältnis zu Alice Weidel?
Ja, wir kennen uns, wir haben aber nicht so viel Kontakt. Ich schätze sie außerordentlich, weil sie hat sehr viel Sachverstand. Ihr wirtschaftliches Know-how übersteigt wahrscheinlich das der gesamten Regierung. Böse gesagt. Ja, sie ist eine sehr kluge Frau. Sie argumentiert gut. Sie hat Mut. Sie hat wirklich Mut, was sie alles auf sich nimmt. Aber wir sind uns persönlich eigentlich nicht wahnsinnig neu. Also wir tauschen uns ab und zu einmal aus über politische Fragen. Aber das ist auch... Ja, letztes Mal haben wir uns vor fast einem halben Jahr vielleicht getroffen. Also es ist nicht so intensiv.
Sie waren ja der einzige Bundesrat, der bis jetzt im Weißen Haus war, bei Donald Trump. aktuell ist das ein Riesenthema. Ich habe gerade gelesen, das hat die Weltwoche geschrieben, dass Wirtschaftsminister Parmelo auf dem Weg sei nach Amerika. Es geht um diese, oder es geht womöglich, wir wissen noch nichts Genaueres, es ist jetzt Freitagnachmittag, es geht um diese Zölle, nehmen wir an, 39% aktuell. Was wäre aus Ihrer Sicht, nachdem Sie diesen Mann getroffen haben, was wäre da der Umgangston? Wie müsste man mit diesem Donald Trump, wie müsste man mit ihm reden?
Ja, Trump spricht immer vom Deal, also vom Handel. Er ist bereit, etwas zu geben, wenn er etwas bekommt. Und wenn Sie mit solchen Leuten zu tun haben, müssen Sie das, was Sie geben können, einfach in rosaroten Farben schildern und das, was Sie wollen, etwas herunterspielen. Also jetzt ganz einfach gesagt. Ich hatte das Gefühl, ich habe Trump zweimal getroffen im Weißen Haus und sonst einmal. Trump ist eigentlich der Schweiz nicht schlecht gesinnt. Er kennt uns auch recht gut. Ich erinnere mich an diesen Besuch. Er war sehr gut gebrieft, er hat kluge Fragen gestellt, auch nachgefragt, also nicht nur einfach auswendig gelernt. Er ist interessiert, er schätzt die Schweiz auch, würde ich sagen, unser System. Aber hat man hier offensichtlich Geschirr zerschlagen, was zu lesen war. Und jetzt geht es darum, ihm einen Deal zu bieten. Und die Schweiz hat ja sehr viel zu bieten. Mhm. Das müsste man noch einmal in den rosaroten Farben schildern. Und er ist natürlich schon etwas willkürlich und egozentrisch. Also er muss am Schluss auch etwas sagen können, das ihn zum Sieger stempelt. Aber das ist Verhandlungstaktik. Ich glaube, das wäre schon möglich, um zu machen. Aber Trump bleibt unberechenbar. Das muss man einfach wissen. Trump ist nicht so berechenbar und lesbar, wie es eigentlich wünschbar wäre für uns und für die Welt. Also man muss immer mit Unwägbarkeiten rechnen. Aber völlig schräg liegt er nicht in der Landschaft. Man muss immer auch akzeptieren, dass er sehr viel in Gang bringt oder in Gang gebracht hat, was für die USA und auch für die Weltwirtschaft nicht so schlecht ist. Aber dieses Willkürliche, macht ihn unberechenbar und da sind wir uns nicht so gewohnt. Wir politisieren im anderen Tempo als Trump, als Trump das macht. Aber ich würde ihn jetzt also nicht verdammen, sondern er hat auch gute Seiten und es gilt, diese zu nutzen.
Was würden Sie ihm jetzt wie verkaufen? Also wie, Sie haben ja gesagt, Sie würden ihm das besonders rosarot untermalen und alles und so schön präsentieren, drapieren. Was würden Sie ihm jetzt in dieser Situation anbieten?
Ich glaube, die Dossiers sind eigentlich bekannt. Ich glaube, man müsste ihm noch besser erklären, was er gewinnen kann. Aber halt nicht im Lehrton, sondern er ist Unternehmer. Und seine Augenhöhe sind Unternehmer. Mhm. Das hat man versucht offenbar mit dieser Delegation. Ich kann es aber zu wenig beurteilen. Aber etwas ist ganz offensichtlich schiefgelaufen, dass dann dieses Resultat herausgeschaut hat. Mhm. Und das hat man, wahrscheinlich sind es auch persönliche Fragen, die dazu beigetragen haben. Ich möchte jetzt aber nicht die Schuld an irgendjemand zuschieben, aber ich glaube, irgendetwas ist schief gelaufen. Vielleicht hat er auch nur eine schlechte Laune. Auch das ist bei Trump ja nicht auszuschließen, dass er dann einfach gesagt hat, fertig.
Wurden eigentlich Sie schon angefragt, ob Sie da irgendwie einspringen in die Bresche, ob Sie da die Hosen anziehen und da nach Washington gehen würden, um mit Trump zu verhandeln, zu reden zumindest?
Nein. Das ist bei uns in Bern nicht üblich, dass man Dritte einschaltet. Ich glaube auch nicht, dass ich das besser könnte, also abgesehen davon.
Was wäre für Sie ein gutes Verhandlungsresultat bei diesem Zolldeal mit den USA? Was wäre jetzt, sind wir bei 39%, wissen nicht, was über das Wochenende passiert. Was wäre für Sie ein gutes Resultat, womit wir leben könnten?
Ich glaube, nach der Geschichte, wie sie bis jetzt gelaufen ist, müssten wir mindestens auf die Höhe der EU kommen. Das ist wahrscheinlich realistisch. Besser wäre natürlich darunter. Aber dazu ist wahrscheinlich zu viel Geschirr zerschlagen. Ich glaube, wir müssen froh sein, wenn wir jetzt in die Umgebung der EU kommen. Mhm. Aber ich würde nicht aufgeben. Also mehr ist immer auch noch möglich. Und die Schweiz ist eine starke Volkswirtschaft, die sehr viel investiert in den USA, die sehr viel Know-how auch bringt in der Forschung in all diesen Bereichen, in Bereichen, die für die USA wichtig sind. Und die USA profitiert, auch wenn die Handelsbilanz vor allem wegen dem Gold nicht ausgeglichen ist, profitiert sehr stark auch von der Schweizer Wirtschaft und von uns. Mhm. Das ist schon so. Aber man muss auch immer schauen, Trump ist ja nicht allein, der entscheidet. Man müsste hier wohl noch mehr in der Verwaltung arbeiten und die Verwaltungsleute informieren und sagen, was Sache ist, dass auch die das noch besser verstehen, weil es sind ja die Vorschläge aus der Verwaltung, die auf seinem Pult dann sind. Und da hat man wahrscheinlich auch diese Ebene eher nicht genügend bearbeitet, dass das Resultat jetzt so ist.
Sie kennen Parmelay, also Guy Parmelay, ja gut. Also ist der jetzt der richtige Mann? Ist das für Sie beruhigend, dass er jetzt da nach Amerika fliegt? Wie schätzen Sie das eigentlich?
Ich glaube, von den Personen her ist er derjenige, der wirklich Vertrauen erwirken kann. Er kennt, denke ich, auch die Dossiers am besten. Er kennt seine Direktuntergebenen am besten, die hier in diesen Verhandlungen waren. Und in dieser Situation ist er sicher die richtige Person. Aber es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wer in seiner Delegation jetzt sitzt und wer welche Beziehungen und Gespräche im Vorfeld geführt hat. Man geht ja nicht, wenn man nicht etwas Vorbereitetes hat. Also müssten jene Leute an Bord sein, die jetzt mit den Leuten gesprochen und ausgehandelt haben. Also ein ganzer Cluster von Personen und Fragen, die jetzt maßgebend sein können.
Wenn wir bei Verhandlungen sind, mit was für Gefühlen verfolgen Sie eigentlich diese ganze Debatte um die neuen EU-Verträge? Was kommt da in Ihnen hoch? Was denken Sie sich dabei, wenn Sie da so ein bisschen die Zeitungen lesen, die Gespräche hören, die Schlagzeilen konsultieren? Was geht da in Ihnen vor?
Ja, ich staune etwas, mit welcher Naivität man versucht, ein Vertragswerk zu verkaufen, das auf den ersten, zweiten und dritten Blick wirklich mehr Nachteile hat als Vorteile. Und das ist, ich verstehe das nicht. Also natürlich, der Bundesrat hat den Mut nicht, ist auch schwierig für ihn, in Brüssel Nein zu sagen, ein zweites Mal. Also spielt er die Frage dem Volk zu, nun müsste er auch den Mut haben, das Ständemehr einzubauen. Ich weiß nicht, wenn ich an meine ehemaligen Kollegen denke, ob sie wirklich derart überzeugt sind von diesem Paket oder ob sie einfach nicht noch einmal ein Zwei am Rücken haben wollen und sagen, diesmal soll das Volk das entscheiden. Mhm. Weil eine wirkliche Begeisterung kann ich mir auch im Bundesrat nicht vorstellen, wie die Diskussionen immer gelaufen sind. Und das Vertragswerk hat wirklich wesentlich mehr Nachteile als Vorteile. Also einmal wirtschaftlich, aber auch politisch. Also politisch ist eine Kapitulationsurkunde unseres Landes, die man da dem Volk unterbreitet. Und, diskutiert man um einen Fünfer dort und um einen Fünfer da. Das ist gar nicht die Hauptfrage. Die Hauptfrage ist, dass wir unsere direkte Demokratie weitgehend aufgeben, fremdes Recht übernehmen und eigentlich all das, was die Schweiz stark gemacht hat, jetzt vor die Säue werfen. Und das darf einfach nicht sein. Und die Diskussion in der Abstimmung muss sich dann noch vermehrt auf diesen politischen Aspekt verteilen, wo wir wirklich nur Selbstaufgabe haben. Mhm. Volkswirtschaftlich ist es auch nachteilig. Das ist auch auf den ersten Blick. Eine gute, reiche Volkswirtschaft übernimmt die Regeln einer schlechteren Volkswirtschaft. Das kann nur schlechter werden. Und politisch ist es. Es ist wirklich eine Art Kapitulationsurkunde. Also das Wort, das unsere Partei braucht, dieser Unterwerfungsvertrag, ist mehr als nur angebracht.
Mhm. Oder das ist aus der Wirtschaft, oder? Wenn wir jetzt haben Sie den politischen Aspekt, haben Sie jetzt auf der Pflücht, aber den wirtschaftlichen Aspekt, den interessiert mich schon auch Sie als Finanzminister. Von den Wirtschaftsverbänden hört man immer, ja, man brauche Rechtssicherheit. Man müsse da verlässliche Regeln haben, man müsse sich an etwas orientieren können. Man brauche diese neuen EU-Vertrag, und zwar zwingend. Was ist da genau falsch? Was stimmt da nicht an dieser Argumentation der Wirtschaftsverbände, der ganzen Wirtschaft? Was ist da falsch?
Vielleicht müsste man schon noch sagen, wenn wir das vergleichen mit der Diskussion, die wir 1992 geführt haben, EWR, da war die Wirtschaft geschlossen für diesen EWR-Vertrag, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Und jetzt würde ich sagen, sind sehr viele Wirtschaftsfachleute, auch KMUs, auch die Landwirtschaft ist eigentlich gegen diesen Vertrag. Also das Verhältnis in der Wirtschaft ist nicht so eindeutig. Es gehört etwas zum Spiel, dass Medien dann eher diejenigen fragen, die die vermeintliche Haltung ebenfalls unterstützen. Ich glaube, es gibt ein etwas verzerrtes Bild. Und dann ist das immer der sehr kurzfristige Aspekt. Für ein Jahr, für zwei Jahre. Wenn wir jetzt an die Diskussion von vorher denken, China als kommende Wirtschaftsmacht, da müssen wir einfach unabhängig sein und versuchen, mit allen guten Kontakt zu haben, weil die EU ist im weltwirtschaftlichen Vergleich auf dem absteigenden Ast. Und niemand kann doch im Ernst mit jemandem einen Vertrag machen, der in 10 Jahren eine noch schlechtere Position hat als jetzt. Es geht doch darum, die bestmöglichen Karten zu ziehen. Und das ist ganz sicher, wenn wir auf 10, 20 Jahre blicken, nicht die EU. Und wenn wir einmal darin sind, kommen wir nicht heraus. Mhm. Also kurzfristig vielleicht den einen oder anderen kleinen Vorteil, längerfristig aus wirtschaftlich nur Nachteile, wenn sie mit dieser EU, die ja wirklich wirtschaftlich krank zusammengehen.
Sie waren ja 2019, waren Sie dabei, als man diesen ersten Rahmenvertrag beerdigt hat. Was ist heute bei diesem neuen Vertrag mit der EU, der jetzt auf dem Tisch liegt, was ist da wesentlich anders? Was ist da vielleicht sogar auch wesentlich besser als bei dem Vertrag, den man damals versenkt hat?
Also ich habe den Vertrag in den groben Zügen angeschaut. Ich kann nicht jedes Detail beurteilen, dazu habe ich die Kontakte nicht mehr, aber der Vertrag ist nicht besser in der Summe. Ich würde sogar sagen, er hat eher noch mehr Nachteile. Und damals hatte der Bundesrat noch den Mut, Nein zu sagen. Und jetzt hat er wahrscheinlich die Angst, das Gesicht in Brüssel zu verlieren, wenn er noch einmal Nein sagt. Weil der Vorwurf war ja dann sehr stark. Man hat dem Bundesrat vorgeworfen, er müsse das Volk halt überzeugen und er müsse Abstimmungskampf führen, wie man das in der EU auch macht. Einen Bundesrat ohne Macht kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, der Bundesrat hat jetzt Angst, diese Vorwürfe noch einmal auf sich zu nehmen und spielt den Ball jetzt dem Volk zu. Aber wirklich überzeugend kann ja nicht niemand im Ernst diesen Vertrag vertreten im Bundesrat, würde ich jetzt einmal sagen. Also die beiden neuen kenne ich jetzt noch nicht so. Aber.
Gibt es eigentlich einen Aspekt, Sie haben jetzt den politischen Aspekt genannt, der stärker behandelt werden sollte bei der Diskussion rund um diesen Vertrag? Gibt es eigentlich einen Aspekt, der noch gar nicht behandelt wird, der noch gar nicht auf dem Radar scheint, den Sie aber für vielleicht sogar wichtig halten?
Ja, in der Diskussion wird es ja schwierig sein, in all diesen vielen Details einen roten Faden zu finden. Ich glaube, man müsste vielleicht gerade einmal unter dem Strich schauen und die letzten 25 Jahre beurteilen. Wer hat es besser gemacht, die EU oder die Schweiz? Und wenn die Schweiz das besser gemacht hat, was ja offensichtlich ist, dann liegt es am politischen System. Mhm. Und dieses politische System, die Basis zum Erfolg der Schweiz ist, das wollen wir jetzt aufgeben oder zerzausen. Das kann ja nicht sein, ein schlechteres politisches System zu übernehmen, damit es auch schlecht geht. Und unser System ist zwar manchmal etwas langsam, aber die Freiheiten sind trotz allem immer noch grösser als in der EU. Und also dieser Vertrag, wir würden in der Bürokratie ersticken. Sprechen Sie einmal mit KMUs aus Deutschland oder aus Frankreich, die strecken die Beine, weil sie in der Bürokratie nicht mehr zurückkommen. Und das ist auch jetzt schon unser Problem. Und unsere Arbeitsplätze, unsere KMUs, die immer noch ein Teil des Rückgrats der Wirtschaft sind, jetzt mit Bürokratie zuzudecken, bis sie nicht mehr können, bis sie ersticken. Das ist einfach unverantwortlich. Wir müssen den gegenteiligen Weg gehen, mehr Freiheit und den Leuten auch wieder bewusst machen, ihr könnt mitbestimmen, ihr entscheidet mit. Natürlich macht man das nicht immer bei Abstimmungen, aber in der Regel sind Vorlagen, die eine Regierung bringt, den Kanton, schon an einer Gemeindeversammlung oder der Bundesrat, die sind schon ausgewogen, weil sie der Demokratie standhalten müssen. Es kommen keine extremen Vorlagen, sie werden lange diskutiert, man sucht Kompromisse und dann kommt eine Vorlage, die eigentlich ausgewogen ist und dann gehen nicht mehr so viele Stimmen. Aber der Einfluss der direkten Demokratie ist in der Entscheidfindung absolut zentral, weil man muss immer vor die Schmitte, man muss immer Rechenschaft geben und da geht man keine Risiken ein. Das ist der Wert der direkten Demokratie und die wird weitgehend ausgeschaltet, weil Brüssel entscheidet. Und das ist vielleicht nicht so bewusst. Eine Abstimmung mehr oder weniger ist nicht die entscheidende Frage, aber der Einfluss der direkten Demokratie in der Entscheidfindung, das ist ganz zentral. Kein Gemeinderat geht an eine Gemeindeversammlung, wenn er Angst haben muss, dass das Geschäft fällt. Jeder Regierungsrat schaut, auch der Bundesrat in der Regel, und die Demokratie kann korrigieren. Aber es gibt ja viele kleine Entscheide, jede Woche 150 Entscheide im Bundesrat, die alle irgendwo ausgewogen sind. Mhm. Und nachher würde nicht mehr diese direkte Demokratie das mit beeinflussen, sondern Brüssel würde sehr, sehr viel einfach sagen. Und die Gefahr ist etwas, dass das nicht von einem Tag auf den anderen spürbar sein würde. Aber wenn Sie dann nach 10 Jahren zurückblicken, dann würden wir uns alle im Grab umdrehen. Also wir sind da noch nicht im Grab in 10 Jahren, aber es ist einfach, ich verstehe die ganze Diskussion nicht, die ist so oberflächlich, so leichtsinnig, so unverantwortlich gegenüber dem Staat, gegenüber unseren Einrichtungen, gegenüber unseren Bevölkerungen, gegenüber unserer Jugend. Und diese Diskussion, die müssen wir schon dann ganz, ganz intensiv führen.
Haben Sie eigentlich jemals Ursula von der Leyen getroffen?
In neuester Zeit nicht. Ich kenne sie aus früherer Zeit relativ gut.
Was haben Sie für eine Meinung von ihr? Was ist das für eine Frau?
Selbstverliebt. Es geht um sie und nicht um das Geschäft.
Haben Sie mal mit ihr über die Demokratie gesprochen?
Ja. Wir waren einmal zusammen an einer Bilderberg-Konferenz und sind dort eigentlich sehr gut ausgetauscht. Und sie kommt natürlich aus einem anderen Umfeld. Ich glaube, das ist ohnehin für Ausländer fast nicht möglich, den Kern unserer Demokratie zu verstehen, den Ablauf unserer Demokratie. Wenn Sie das zu erklären beginnen, dann hört es irgendwann, schaut man mich mit großen Augen an. Das war bei ihr auch nicht anders. Mhm. Aber sie ist eigentlich eine angenehme Persönlichkeit, durchaus umgänglich, aber jetzt steht sie schon auch unter Druck und sie stellt sich zu stark, meine ich, in den Vordergrund und nicht das Geschäft und nicht die Sache.
Glauben Sie, was ist Ihr zentraler Irrtum von der Vorstellung von der Demokratie?
Ich glaube, sie hat es einfach nicht wirklich verstanden, dass die Leute mitsprechen können, weil nicht nur für sie, aber für fast alle sind die Leute dumm. Sie verstehen das nicht. Schließlich bin ich in der Politik, ich weiß, über was ich rede und die dummen Leute, die können doch das gar nicht. Die haben keine Ahnung davon. Man muss sie davon befreien. Und ich glaube, das ist das, was in den meisten Köpfen vorgeht. Man betrachtet die Leute als nicht gebildet, nicht fähig genug, das zu beurteilen. Und wenn ich das in Deutschland anschaue, könnte ich ja vielleicht noch zustimmen, weil wir haben eine jahrzehntelange Erfahrung, wird von Generation zu Generation weitergegeben. Wir diskutieren das immer. Ich gehe auch heute Abend dann noch einmal an eine solche Veranstaltung und diskutiere mit 20, 30 Leuten über diese Punkte. Und dann wird eine Diskussion stattfinden, 2 Stunden. Und das ist alles Erfahrung, die in der Bevölkerung vorhanden ist. Andere Länder haben das nicht, die können das nicht in der gleichen Art machen.
Also glauben Sie, ich muss überlegen, wie ich das formuliere, glauben Sie, eine EU oder vielleicht sogar auch Deutschland, die wären überhaupt fähig für ein demokratisches Modell, wie wir es haben, oder fehlt da einfach diese jahrhundertealte Verwurzelung? Glauben Sie, das ist gar nicht möglich in dieser Ausgestaltung, wie wir es haben?
Ich glaube, man kann die Schweiz so, wie sie ist, nicht kopieren bezüglich Demokratie. Was andere Länder, denke ich, noch besser machen könnten, das ist eine den Föderalismus besser zu pflegen, also Entscheide näher an die Leute zu bringen und nicht einfach über die Köpfe hinweg zu bestimmen. Bei uns spielen die Kantone eine wichtige Rolle in sehr vielen Fragen, Gesundheitswesen, Schule und so weiter. Und in der EU ist man den gegenteiligen Weg gegangen, alles an die Spitze. Und wenn man mehr Demokratie möchte, wäre wahrscheinlich ein ebenso wichtiger Schritt, mehr Föderalismus zu entscheiden, auf welcher Ebene wird etwas, kann etwas definitiv entschieden werden. Und dann bringt man die Probleme näher zu den Leuten. Muss ja dann vielleicht nicht immer eine Gemeindeversammlung sein oder ein Parlament, aber eine Regierung auf föderaler Ebene, die die Verantwortung übernehmen muss und dann das auch durchstehen muss. Das wäre eher der Weg, als versuchen, das Demokratiemodell, Volksabstimmungen generell zu kopieren. Das geht wahrscheinlich wirklich nicht auf einen Schritt.
Und wie beobachten Sie den Politbetrieb in der Schweiz? Weil Sie waren lange Jahre Vorsteher, Präsident der grössten Schweizer Partei. Was fällt Ihnen aktuell auf? Was läuft gut? Was läuft da vielleicht auch weniger gut?
Was gut läuft, die Leute scheinen mir eher interessierter als auch schon. Man spürt, dass etwas im Umbruch ist, dass Unsicherheiten sind, dass es wirtschaftlich schlechter gehen könnte. Man interessiert sich eher an der Diskussion und will daran teilhaben. Das hat gebessert. Auch jüngere Leute sind wieder vermehrt aktiv. Nicht alle natürlich, aber es gibt mehr junge Leute, die sich einbringen und die sich interessieren, was vielleicht eher schlechter läuft. Das ist die Information und Informationsbeschaffung. Ich stelle oft fest, wenn ich an einem Abend irgendwo bin, dann stellt jemand eine Frage, dann weiß ich, der hat nur die Tagesschau gesehen oder der liest nur den Tagesanzeiger, hat keine anderen Informationen. Und diese Vereinheitlichung in den Medien, dieser Mainstream, der sofort eingreift bei wichtigen Themen, verhindert einen Teil der Auseinandersetzung und der Diskussion. Das ist eine gefährliche Entwicklung und die Medien müssten wieder viel vielseitiger Bericht erstatten und die Diskussionen ermöglichen. Aber auch Leute, die sich interessieren für die Politik, die können aufgrund der Fragestellung, können Sie fast mit Sicherheit sagen, welche Informationen der hat. Mhm. Und das ist diese Meinungsbildung, dieser Mainstream ist gefährlich. Es lockert dann schon wieder. Bei Corona war ich lange der Einzige, der kritisch war. Jetzt kehrt das ein bisschen, aber es ist viel zu spät. Mhm. Und dort haben die Medien ja meiner Meinung nach wirklich versagt, auch beim Klima. Mhm. Kaum kritische Fragen. Und dann übernimmt man das als Meinung und vertritt sie. Und früher waren die Querdenker die beliebten Leute in der Gesellschaft und heute sind das die sofort die Extremisten. Und das fehlt schon.
Doofe Zwischenfrage, ist der Rücktritt von Nathalie Wappler an der Spitze der SRG, ist das eine Chance?
Ich glaube schon, ja. Weil ich glaube nicht, ich hatte immer das Gefühl, ich kannte sie nicht sehr gut, dass sie nie ganz in der Schweiz angekommen ist, so wirklich uns ganz verstanden hat. Und wenn man diesen anderen Leuten etwas Raum lässt, dann kann das vielleicht schon gelingen. Aber das Fernsehen ist halt auch ein Medium, in dem manche Leute das Gefühl haben, die schauen wegen mir die Tagesschau, die schauen wegen mir die Arena, die schauen wegen mir eine Rundschau und nicht wegen den Themen. Und das müsste korrigiert werden.
Kommt Ihnen da in den Sinn?
Ja, alle. Nein, ich kann wirklich fast nicht Fernsehen schauen. Tagesschau, das sind unsere Themen heute. Schon diese Themenauswahl. Furchtbar.
Mhm. Ja. Arena?
Habe ich schon lange, lange nicht mehr geschaut. Aber so wie ich Herr Protz erlebt habe noch, hat er wirklich das Gefühl, die Leute schauen wegen ihm, habe ich manchmal das Gefühl. Nicht wegen der Sendung. Und die Teilnehmer natürlich auch. Ist vielleicht auch nicht unbedingt mehr die meinungsbildende Sendung.
Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsmoderator beim Schweizer Fernsehen?
Oh, am ehesten noch im Sport. Kählin, wie heißt der? Ich weiß nicht einmal, wie sie heißt.
Eddie Kählin oder Salzgeber oder Sascha Rufer oder wer sind die?
Ja, ich schaue eigentlich, ich kann es zu wenig sagen, weil ich bin nicht der Fernsehschauer.
Wie würden Sie aktuell den Zustand der SVP einschätzen? Das interessiert mich auch brennend.
Recht stabil. Es gibt wie immer relativ große Schwankungen auch zwischen den Kantonalparteien. Wenn die Führung etwas erlahmt ist oder nicht top ist, dann geht das etwas retour. Aber im Allgemeinen ist die Motivation noch gut. Sie muss viel besser werden, weil das jetzt kommen die Themen für die SVP. Also man muss die Leute wirklich wieder erziehen, ausbilden, motivieren. Aber das findet eigentlich schon statt. Mhm. Aber dieses große Wachstum hat uns natürlich auch Leute gebracht, die nicht mehr das gleiche Herzblut haben wie in dieser Aufbauphase, in der ich noch Parteipräsident war. Das war einfacher, die Partei zu führen. Da war dieses Herzblut spürbar für die Schweiz. Und das ist immer noch vorhanden. Aber wir haben unterdessen auch zu viele Selbstdarsteller. Das ist einfach so. Mhm.
Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich nicht gerade Ihre Lieblingsfrage, aber ich muss sie trotzdem stellen, weil sie mich persönlich interessiert. Was ist Ihr Verhältnis zu Christoph Blocher? Darüber wurde ja immer viel geschrieben, ja, Sie seien da der Schosser und der Mitläufer, weiß ich was alles. Was ist wirklich Ihr Verhältnis zu Christoph Blocher?
Wir sind uns eigentlich nie wirklich sehr nahe gekommen, weil ich musste ja immer aufpassen, alle diese Geschichten telefoniert täglich und alles haben nie stattgefunden. Weder habe ich gefragt, noch hat Blocher mich versucht zu beeinflussen. Das ist auch nicht nötig, weil politisch ticken wir eigentlich gleich. Wir können blind, ohne uns abzusprechen, wissen wir, von was wir sprechen. Wir haben vielleicht nicht immer den gleichen Stil, aber es ist völlig ungestört. Aber es ist nicht wahnsinnig eng, weil es auch nicht notwendig ist, weil wir kennen uns gut. Oder jeder hat seine Meinung und die ist eigentlich weitgehend identisch. Wir kommen auch aus einem anderen Bereich. Er ist der Industrielle, der Mann mit viel Geld, habe ich nie gehabt. Ich komme aus einem anderen Umfeld und das bringt man dann nie ganz zusammen. Aber wir verstehen uns gut, es gibt keine Differenzen, aber es ist nicht ein enges freundschaftliches Verhältnis. Und auch politisch gab es wenige Themen, die wir kurz noch besprochen haben, um klar zu sein. Im Allgemeinen wird ohnehin, denke ich, der Einfluss von Christoph Blocher auf die Parteibasis überschätzt. Mhm. Es gibt die Blocher-Fans, zum Glück, es gibt die Maurer-Fans, die unterscheiden sich kaum. Aber man hat ja auch gesagt, wenn Blocher zurücktritt, fällt die Partei zusammen. Das ist nicht der Fall. Die Partei ist gefestigt inzwischen. Mhm. Und Blocher war wichtig und ist immer noch wichtig, wird wichtig sein. Wahrscheinlich der herausragendste Politiker der letzten 40, 50 Jahre für die Schweiz. Ohne ihn wären wir in der EU, das muss man immer sehen. Mhm. Das ist sein Verdienst. Zum Glück ist er immer noch aktiv. Das schätze ich und respektiere ich außerordentlich. Aber ich habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, ich sei von ihm abhängig. Und er hat auch nie versucht, Einfluss zu nehmen, weil es war einfach nicht nötig, weil wir ticken gleich.
Was war Ihr Rezept, um eine Partei so erfolgreich zu führen? Wie haben Sie das gemacht? Was sind da oder was waren da Ihre Prinzipien?
Ich glaube, das Spannende für mich war immer die Führung und Motivierung der Leute. Das ist eigentlich das Spannende, Leute zu führen und irgendeinen Genfer Advokaten mit einem Bündner Bergbauer so zusammenzubringen, dass sie die gleiche Meinung haben und jedem das in seiner Sprache zu verkaufen und sie auch zu motivieren und zu begeistern, das zu machen. Das ist eigentlich das, was ich glaube, was mir gelegen ist, einfach die Leute abzuholen, wo sie sind, ihnen das Ziel zu zeigen und sie zu motivieren und auf den Weg zu bringen und das zu machen. Und das ist eigentlich das Spannende. Leute, wenn sie auch in einem Saal sind, zu beobachten, wer stimmt zu, wer noch nicht, wo müssen sie noch einmal einhaken, wo müssen sie die Leute hinbringen und es ist wie immer, es ist etwas Butterbrot und Peitsche, sie müssen etwas bieten und gleichzeitig auch ganz streng fordern. Mhm. Und auch Kritik aushalten, weil die eigenen Leute kritisieren auch. Ich wurde sehr oft kritisiert, du bist wieder zu hart reingefahren, versteht man bei uns im Dorf nicht und so. Und da muss man halt durch.
Jetzt bekommt die FDP bald eine neue Parteispitze. Was wäre da Ihr Ratschlag, damit diese Partei, die eher im Niedergang ist, damit die wieder auf Vordermann kommt?
Ich glaube, was die FDP einmal vertreten hat, wird nach wie vor gesucht. Und man will das, sucht das, will aber nicht unbedingt in die SVP, obwohl wir das auch hätten. Und ich glaube, man muss einfach, die FDP ist eine wichtige Partei. Ich hoffe, dass sie das auch in Zukunft bleibt. Sie muss einen klareren Kurs haben. Sie muss in ihren Kernthemen, mit denen sie groß geworden ist, wieder sein. Das ist die Verlässlichkeit, die staatliche Sicherheit, die Wirtschaftsthemen. Und sie hat sich verirrt in gesellschaftlichen Nebengleisen, die nicht relevant sind. Mhm. Also das ganze Woke-Zeug oder das, die Gleichberechtigungsfragen oder all diese Dinge, die muss man schon auch behandeln, aber sie dürfen nie zum Kernthema werden. Das sind Modethemen, die morgen wieder verschwinden. Mhm. Und die Kernthemen muss man halten. Ich habe immer gesagt, als Parteipräsident in der SVP hatte ich nur drei Themen, 12 Jahre lang. Kein EU-Beitritt, Ausschaffung der Asylbewerber, die keine Berechtigung haben, und Steuern runter. Mehr muss die Schweiz eigentlich nicht haben. Mhm. Eine EU-Beitritt, Steuer unter Asylbewerber ausschaffen, die keine Berechtigung haben. Mhm. Wenn wir das machen, dann hätten wir schon viel.
Mhm. Was haben Sie in Ihrer Zeit in der Politik über die Menschheit gelernt?
Ja, es gibt in der Schweiz wirklich sehr viele Leute, denen die Schweiz und ihre Werte am Herzen liegen. Und sie setzen sich an ihrem Ort dafür ein und möchten, dass das so bleibt. Aber auch Leute, die drängen sich dann dorthin, wo sie das Gefühl haben, sie könnten auch profitieren. Und je höher man steigt, also höher, je mehr solche Heuchler hat man dann um sich. Und sie zu erkennen, wird mit der Zeit einfach. Aber das ist einfach auch so. Und ich habe eigentlich lieber die einfachen Leute, die sich vielleicht nicht so ausdrücken können, aber die gleichen Ziele verfolgen, als diese Blöffer und Scheinleute, die sich selbst in den Vordergrund stellen. Mhm. Von denen haben wir eigentlich genug.
Wenn man das zu Ende denken würde, dann wäre der Bundesrat ja ein Club der Heuchler, stimmt das?
Nein, das ist eine andere Rolle, die dann dort ist. Aber es ist schon noch schwierig, als Bundesrat die eigene Meinung immer wieder zu vertreten. Das hindert zum Teil ja auch das Kollegialitätsprinzip, dass man sich nicht dagegen aufwirft. Es muss auch so sein. Aber manchmal muss es eben doch auch spürbar sein, dass es noch andere Meinungen gibt. Einfach damit die Leute auch noch das Gefühl haben, die haben auch an mich gedacht. Und das Kollegialitätsprinzip, wie das jetzt gelebt wird, ist vielleicht etwas zu wenig Spielraum. Ein bisschen mehr möchte das durchaus leiden. Ich habe bei Corona das immer wieder versucht, wurde dann heftig kritisiert, stelle aber immer noch fest, dass ganz, ganz viele Leute froh waren zu wissen, da ist noch jemand, der kritisch ist. Das höre ich immer noch. Und etwas mehr könnte man zulassen, aber selbstverständlich, wenn entschieden ist, ist entschieden, dann hat man das zu tragen.
Würden Sie eigentlich, letzte Frage, würden Sie eigentlich wieder in die Politik gehen, wenn Sie das Rad zurückdrehen könnten?
Nein. Warum? Nein, ich würde mich heute eher auf eine Karriere oder was auch immer in der Wirtschaft konzentrieren, weil politisch, das war zwar sehr spannend, ist immer noch spannend, Aber man muss auch sehr viel reingeben, vor allem aus dem persönlichen Umfeld für die Familie. Man verliert einen gewissen Persönlichkeitsschutz, man ist ein öffentliches Objekt. Ich kann tun und lassen, was ich will als ehemaliger oder immer noch SVP-Mitglied, die erste Kritik ist mir immer sicher. Und das hat die Familie manchmal schon stark belastet. Mit der Zeit gewöhnt man sich daran, aber der Preis ist, der persönliche Preis ist hoch und ich würde das eigentlich nicht mehr machen.
Mhm. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, um trotzdem durch all diese Shitstorms durchzugehen und den Kopf nicht zu verlieren, auch die Zuversicht und den Optimismus, was hat Ihnen da Halt gegeben?
Eigentlich immer wieder einfache Leute, die das nicht sagen konnten, die das nicht ausdrücken konnten, aber das gefühlt haben und darunter gelitten haben. Und ich habe immer versucht, diesen eher einfachen Leuten, die aus meinem Umfeld kommen, eine Stimme zu geben, um ihnen zu sagen, da ist noch jemand, der das Gleiche will und das Gleiche kann. Und da sind auch die Rückmeldungen dann positiv. Das sind nicht die großen Briefschreiber, aber das ist einmal ein warmer Händedruck, das ist das Zunicken, wenn man irgendwo auftritt oder auch das Vertrauen, das dann diese Leute haben. Und auch diese Leute brauchen eine Stimme, sie müssen gehört werden. Man muss sie anhören und man muss versuchen, ja, dann das auch einzubringen. Und ich komme eigentlich aus solchen einfachen Verhältnissen, habe das zu Hause erlebt, dass man der Politik nicht getraut habe. Ich habe immer wieder versucht, genau das aufzunehmen und weiterzugeben. Das ist eigentlich die Motivation. Das würde sich noch einmal lohnen. Aber der persönliche Preis, den man zahlt, der ist sehr, sehr hoch.
Herr Maurer, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte.